ARD. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Ich finde, man kann an diesem Album sehr schön ablesen, also an Rubber Soul, dass eben etwas Neues beginnt.
Weil es die jugendliche Naivität ablegt und sie als ausgewachsene Kiffer zeigt.
Ein hübsches Mädchen, das einen Fahrer braucht, weil sie ein Star werden möchte. Das war eine Geschichte und nichts mehr mit Golden Rings.
Beep, 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 yeah.
Von John ist das Zitat überliefert, wenn ihr Rubber Soul nicht kennt, kennt ihr uns nicht.
Ach, da kriege ich richtig eine Gänsehaut, ja. Wenn du das sagst. Das kannte ich nicht, das Zitat. Ja. Also ein Beatle zu sein zu der Zeit war ein recht stressiges Geschäft.
Ja. Ich bin Frank König, hallo. Heute kommen wir wieder aus dem Studio. Letzte Woche waren wir ja mit unserer Live-Folge aus dem Zirkus Maximus in Koblenz am Start. Und im kommenden Jahr könnt ihr uns schon wieder live erleben. Am 11. April treten wir mit den Meilensteinen beim SWR-Podcast-Festival in Mannheim in der alten Feuerwache auf. Alle Infos auch zum Ticketverkauf gibt's in unseren Shownotes zu dieser Folge. Wir freuen uns auf euch. Hier geht's jetzt um die Erfindung des Rockalbums als eigenständige Kunstform. Mit Erscheinen dieser Meilensteine-Folge ist es 60 Jahre her, dass die Beatles Rubber Soul rausgebracht haben.
Baby,
Rubber Soul war keine Ansammlung von mehr oder weniger erfolgsversprechenden Single-Hits, sondern ein Gesamtkunstwerk. Kurze Zeit vorher ist 65 ein Album erschienen, welches ebenfalls als Album-Urknall eben im Bereich Soul gilt. Wir haben darüber gesprochen. Hier ist Otis Redding vom Album Otis Blue. Respect. Otis Blue war nach Meinung vieler Musikkritiker eben jene Erfindung des Albums im Bereich Soul. Und auch dieses Album hat auf die Beatles ausgestrahlt. Das heißt ja auch Rubber Soul. Die Beatles waren 1965 auf einem neuen Niveau angekommen. Voller musikalischer Eindrücke, inspirierender Erlebnisse und Drogenerfahrungen sind sie von ihrer gefeierten US-Tournee wieder zurück in England. Sie haben Bob Dylan getroffen, Elvis und die Byrds. All das sollte nicht ohne Folgen bleiben. Zum ersten Mal haben sie Zeit, sich einem Album wirklich zu widmen. Fast keine weiteren Verpflichtungen stehen an. 4 Wochen Studio, das hat es so noch nie gegeben. Es soll wieder ein reines Beatles-Songs-Album werden, keine Fremdkompositionen. Das war zuletzt bei Meilenstein A Hard Day's Night der Fall gewesen. Wie wichtig den Beatles das Format Album war, zeigt auch, dass es vorab keine Single-Auskopplung gibt. Die Beatles hauen damals parallel zum Album und zum Weihnachtsgeschäft einfach noch eine Single mit Doppel-A-Seite raus. We Can Work It Out und Daytripper mit dem Riff für die Ewigkeit. Was Otis Blue im Bereich Soul werden sollte, wird Rubber Soul im Rockbereich. Die Fab Four zeigen dem weißen Rock neue Wege. Plastic Soul, das ist ein bisschen despektierlicher Begriff für den von Weißen gemachten Soul. Die Beatles interpretieren den Begriff etwas freundlicher und ironisch, eben typisch Beatles, als Rubber Soul, Gummisoul oder eben Gummisohlen, vielleicht von Gummistiefeln, typischer Beatles-Wortwitz. Sie legen Grundsteine für die Psychedelic-Welle, für Weltmusik und Folkrock und viele Fans verstehen erst gar nicht, was mit ihren Stars jetzt plötzlich los ist. Der spätere Singer-Songwriter Elvis Costello, damals gerade 11 Jahre alt, meinte gar, seine Beatles hätten den Verstand verloren. Ich habe kein Wort verstanden, fand es nicht gut und 6 Wochen später konnte man ohne die Platte nicht mehr leben. Und das ist gut so, das ist der Moment, in dem man den Musikern vertraut und sich von ihnen in unbekannte Gefilde entführen lässt, hat er später gesagt. Unbekannte Gefilde, Weltmusik, wie bei George Harrisons Sitar-Spiel in Norwegian Wood. Und auch Folksänger Roy Harper hat gestaunt. Wir alle wussten, dass die Beatles gut waren. Worauf du nicht vorbereitet warst, war Rubber Soul. Sie schrieben mit einer tiefen Resonanz in einer anderen Zeit. Ich war gleichzeitig neidisch und inspiriert. Sie waren in mein Revier eingedrungen, hatten mich überholt und waren über Nacht die Könige geworden. Wir waren alle überflügelt worden. Der beste Song auf der Platte war einer der kürzesten, Norwegian Wood. Mir kamen die Tränen, ich wünschte, ich hätte ihn geschrieben. Und Brian Wilson, Mastermind der Beach Boys, ist dann so geflasht von Rubber Soul, dass er Pet Sounds in Angriff nimmt. Was für eine kreative Explosion. Ich begrüße aus der SWR1 Musikredaktion Katharina Heinius.
Hi, hallo. Kathi. Und weißt du was, Frank?
Was?
Ich darf heute so oft das B-Wort benutzen, wie ich möchte. Juhu!
Wir haben Rubber Soul vor 5 Jahren schon mal bei den Meilensteinen besprochen. Wir legen die Folge aber neu auf. Hat sich ja einiges verändert bei den Meilensteinen. Es gibt auch ein paar neue Erkenntnisse zum Album und ganz wichtig, wir haben heute einen Gast, seines Zeichens auch Musikredakteur und Podcaster bei NDR Kultur. Bei Urban Pop ist er dabei und er ist riesen Beatles-Fan wie Kathi und ich. Herzlich willkommen, Uke Bandixen.
Ja, hallo, ich grüße euch.
Uke, Urban Pop mit Peter Urban habe ich schon erwähnt und du bist auch Autor und Host von Becoming the Beatles, die Hamburger Jahre. Du erzählst da mit vielen Zeitzeugen die Frühgeschichte der Beatles, kann man natürlich wie uns auch in der ARD Audiothek hören. Und ihr plant Neues, erzähl.
Ja, wir machen eine neue Staffel und zwar erzählen wir jetzt die Beatles-Geschichte ab 1963 bis 1970, also die aktiven Jahre der Beatles. In der Vorgeschichte Becoming the Beatles hatten wir die Jahre zwischen 60 und 62, die sich ja auch dann hier in Hamburg abgespielt haben, erzählt. Und da fehlt natürlich jetzt der Hauptteil. Alle haben gesagt, okay, die Geschichte fängt doch gerade erst an. Und da sind wir mitten dabei und das macht auch viel Spaß.
Ja, das glaube ich und das ist auch irgendwie cool. Du bist, glaube ich, mitten in den Vorbereitungen jetzt ja drin und dann kannst du dich vielleicht ganz besonders gut ins Jahr 1965 zurückbeamen jetzt.
Ich hoffe das zumindest. Ich habe auf jeden Fall mit vielen Zeitzeugen und Zeitzeuginnen wieder gesprochen und habe, glaube ich, einen ganz guten Eindruck davon, wie die Beatles in diesen verschiedenen Phasen unterwegs waren, wie es ihnen ergangen ist. Ich habe mit Menschen gesprochen aus diesem inneren Zirkel und natürlich auch alte Interviews angehört und mir sehr viel durchgelesen dazu. Also Rubber Soul ist ein Kernstück und darüber reden wir heute zum Glück ja auch.
Alles klar. Wir gehen jetzt mal zurück ins Jahr 1965. Der Vietnamkrieg eskaliert weiter. Erste US-Bodentruppen landen in Südvietnam. Aber auch die Antikriegsproteste nehmen weltweit zu. Die Bürgerrechtsbewegung in den USA ist mit dem Selma nach Montgomery-Märschen auf ihrem Höhepunkt. In Deutschland boomt die Wirtschaft. Dr. Zhivago und James Bond Thunderball kommen ins Kino. Die Röcke werden kürzer. Mini kommt auf und die Haare werden nicht nur bei den Beatles länger, die Vorboten der Hippies. Die Rolling Stones bringen I Can Get No Satisfaction raus. Auch so ein Riff für die Ewigkeit. Neben Otis Redding strahlt auch Bob Dylans 1965er Meilenstein Highway 61 Revisited auf die Beatles und Rubber Soul aus. Und darüber hinaus natürlich auf alle, die Rockmusik mit Hirn zu machen gedachten. Like a Rolling Stone. Katharina, erzähl uns die Vorgeschichte von Rubber Soul.
Ich fange mal in der Hälfte vom Jahr 1965 an. Am 29. Juli, da war die Filmpremiere des zweiten Beatles-Films Help und am 6. August 65 ist dann das Album erschienen zum Film Help eben. Und am 15. August 65 haben sie dann im Prinzip das erste Stadionkonzert der Musikgeschichte gespielt im Shea Stadium in New York. Und am 27. August 65, da haben sie dann ihr Idol getroffen, Elvis Presley. Ein sehr ernüchterndes Treffen, glaube ich.
Nach allem, was man hört, war das jetzt nicht besonders inspirierend.
Und am 26. Oktober, ich rausche da jetzt so durch, gab es dann den Orden von der Queen. Na, diese legendäre auch Marihuana-Szene auf der Toilette und so. Und alle kamen bekifft zur Verleihung. Und dann ab, ich sag mal so Mitte Oktober, 12. Oktober bis zum 11. November haben sie Studiozeit bekommen für ihr nächstes Album, das ja dann Rubber Soul geworden ist. Also sie haben im Prinzip dieses Album tatsächlich nur innerhalb eines Monats aufgenommen und haben das Studio, die Abbey Road Studios, tatsächlich auch als so eine Art Zufluchtsort verstanden. Also vor den kreischenden Massen. Also ich meine, die konnten sich ja nicht frei bewegen in London und bei den Konzerten. Es wurde ja auch immer mehr und immer größer und das Studio war echt dann auch so eine Art Rückzugsort.
Aber das waren noch nicht die Abbey Road Studios, ne? Sie hießen ja eigentlich da zu dem Zeitpunkt noch EMI.
Genau.
Also EMI würde man in Deutschland sagen.
Genau, Studios Abbey Road dann erst. Wobei die Mitarbeiter haben es schon intern als Abbey Road benannt, aber offiziell Abbey Road Studios wurden sie ja dann erst nach dem Beatles-Album Abbey Road. Genau. Was war bei den Jungs einzeln so los? Ich habe mir das mal angeguckt. Paul McCartney, mit dem fange ich mal an, der war 23 zu dem Zeitpunkt. Also sie waren alle ja noch blutjung. Also ja, so Anfang, John war 25, Mitte 20. Und Paul hat zusammen mit Jane Asher gelebt und hatte sich tatsächlich im April 65 ein Haus gekauft. Und das finde ich ganz interessant, um die Ecke der Abbey Road Studios. Mhm. Der hatte im Prinzip einen Fußweg von 3 Minuten. Mhm. Was ja was aussagt, ja, dass er direkt um die Ecke wohnt und so nah wie möglich auch am Studio sein möchte. Er hat das dann renoviert und im März 66 ist er dann eingezogen. Mhm. John Lennon war da ein bisschen anders drauf. Ja, der war schon verheiratet mit Cynthia Lennon, auch schon 3 Jahre. Und mhm, sie hatten einen 2-jährigen Sohn, Julian Lennon. Also der war in einer ganz anderen Situation. Und er hatte sich eine Villa gekauft in Kenwood 1964. Und das waren tatsächlich, also heute, ich habe mir das bei Google Maps mal angeguckt, 1 Stunde 15 mit dem Auto.
Wow, das ist ja so ähnlich wie bei mir.
Ja, aber das ist einfach weit weg, auch vom Studio, muss man mal.
Aber auch nicht mit dem Auto nochmal.
Das muss man mal sehen an dieser Stelle. Und John eben auch in einer anderen familiären Situation. Mhm. Dann haben wir Ringo Starr, der hat geheiratet 1965 am 11. Februar, Maureen Cox. Der hat dann wieder ein Stückchen näher an den Studios gewohnt, nämlich so ein bisschen mehr im Stadtkern von London. Und der war gerade Papa geworden, nämlich am 13. September 65 kam Zach Starkey auf die Welt.
Tja.
Also auch da, kurz vor Albumaufnahme, große familiäre Veränderung. Und dann haben wir natürlich noch George Harrison, der war mit Paddy Boyd zusammen und hatte sich auch ein Haus in Asher gekauft. Auch ungefähr da, wo John sich das Haus gekauft hatte, also auch deutlich weiter weg von London Innenstadt. Und George Martin, bei dem gab es auch große Veränderungen. Der war 39 zu dem Zeitpunkt und hatte im Sommer 64 bei EMI gekündigt.
Mhm.
Weil er war total unzufrieden, dass er wurde ja nur als Angestellter bezahlt und da gab es diese Regelung noch nicht, dass er auch an diesen Verkäufen, an den Tantiemen eben mitverdient.
Mhm.
Und deswegen hat er gesagt, ich bin lieber freischaffend und lass mich prozentual am Verkaufswert mit.
Es zeichnete sich ja ab, dass das ein lohnendes Geschäft
ist. Genau. Und deswegen hat er gekündigt. Er hatte so eine Kündigungsfrist von einem Jahr und hat dann die sogenannten R-Studios gegründet. Und sich dann erstmal in Studios eingemietet und ab 1970 hat er dann sich auch was eingerichtet. Aber das war so, das war alles so ein bisschen im, das möchte ich damit sagen, so ein bisschen im Umbruch.
Mhm.
Und auch all das spürt man auf diesem Album, weil dieses Album ist auch so, zeichnet so einen Wendepunkt an, so ein Umbruchsalbum, so ein bisschen bei allen, die da so beteiligt, so von, sie werden erwachsen, ne?
Okay.
Möchte ich sagen.
So klingt es ja auch. Okay, wahrscheinlich ist jedes Album der Beatles für dich ein Meilenstein, aber warum ist gerade Rubber Soul im Besonderen für dich ganz persönlich wichtig?
Ja, natürlich ist jedes Album ein Meilenstein, das ist ganz klar, aber es ist genauso, wie Katharina gesagt hat. Ich finde, man kann an diesem Album sehr schön ablesen, also an Rubber Soul, dass eben etwas Neues beginnt. Man sieht noch so Spuren von alten Elementen, wie aufgenommen wurde und wie viele Songs drauf sind, wie lang die Songs sind zum Beispiel. Die Songstruktur selbst, worüber geschrieben wurde und wie musikalisch sich das darstellt, da ist schon ganz viel Neues zu erkennen, was sich dann über Revolver und nachher über Sgt. Pepper noch fortsetzt. Und da ist so quasi, fängt so diese Steigung an, diese aufsteigende Linie, finde ich. Das ist ohne Rubber Soul gar nicht denkbar dabei. Also neue Einflüsse, hattest du vorher auch erwähnt, über Dylan zum Beispiel oder die Birds, Folk Rock, aber auch über eigenes literarisches Schaffen von John Lennon und musikalische Einflüsse bei Paul McCartney. Da ist ganz viel Neues zu spüren, aber eben auch noch ein bisschen Tradition, so wie die eben in den Alben davor Musik gemacht haben und auch gedacht haben.
Mhm.
Und das ist ganz interessant, finde ich, bei Rubber Soul kann man das alles ablesen.
Genau, da gehen wir gleich mal in die Tiefe. Die Meilensteine gibt es in der ARD Audiothek und wer uns abonniert, verpasst keine Folge. Steigen wir ein ins Auto und ins Album. Hier kommt Drive My Car. Drive My Car, ich habe es angesprochen, es soll auch sofort aufgelöst werden, damit ihr nicht zu lange warten müsst. Katharina, was hat Drive My Car jetzt mit Respect und Otis Redding zu tun?
Es ist der Bass Und es ist das Ohr von George Harrison. Klar, der ist eigentlich der Gitarrist der Beatles, aber er hat viel mit Paul zusammengesessen und sie haben sich so eine Figur überlegt, die sowohl auf der Gitarre als auch auf dem Bass funktioniert. Und George hat viel Otis Redding gehört in der Zeit. Otis Blue ist ja auch gerade erschienen, 15. September 65, ein Meisterwerk. Wir hatten auch letztens im Meilenstein drüber gesprochen, ganze Folge gemacht. Und wie das manchmal so ist, dass man sich halt inspirieren lässt. Und so war das, glaube ich, auch hier, weil sie diesen Bass-Sound sehr, sehr mochten. Also die amerikanischen Platten, da komme ich auch gleich nochmal drauf, die haben einen ganz, ganz viel wuchtigeren Bass und auch lauteren Bass als die britischen Platten. Und das mochten sie. Sie waren große Fans von Stax, hier eben Otis Redding und auch von Motown-Künstlern. Und ich habe diese beiden Bässe von Respect und Drive My Car mal zusammengeschnitten. Beziehungsweise wir hören erst nochmal, wie Respect im Original klingt. So. Wir haben es im Ohr, ja? Und jetzt kommt nur der Bass isoliert von Respect. Das ist jetzt schon der Bass von Drive My Car. Hier sind wir wieder bei Respect. Also man könnte sagen...
Toll, verrückt.
Achtung, jetzt kommen wir wieder zu Drive My Car gleich. Also man könnte eigentlich diese... Es macht keinen Unterschied. Nee. Man könnte die Bassspuren zusammenspielen. Nee. Also alles wäre gut. EMI oder EMI, wie wir auf Deutsch gerne sagen, hatte ein Bassproblem damals. Und das war auch unter den Technikern, die dort gearbeitet hatten, bekannt. Und da die Beatles ja viel amerikanische Musik gehört haben, haben sie auch immer mehr darauf bestanden, dass der Bass eben lauter gemacht wird. Ich habe das gelesen, möchte das Buch gerne empfehlen. Das Buch heißt Recording the Beatles und da wird wirklich alles haarklein aufgedröselt, das Studio-Equipment, die ganzen Produktionsprotokolle, kann man da wirklich alles wunderbar nachlesen und es gab wohl...
ist, glaube ich, nur noch antiquarisch zu haben, oder?
Ja,
ja, guck mal,
und
was
bei mir
im
Bücherschrank. Und die EMI hatte wohl... ein sogenanntes Mixing Guide, ein Regelbuch, also das die Lautstärke des Basses festgesetzt hat, also wie laut der Bass im Mix am Ende sein darf. Und die Techniker haben natürlich diese Motown-Platte, hier im Buch ist die Rede von Motown-Platten, gehört und haben auch gehört, dass der Bass viel wuchtiger ist und viel lauter. Wir können auch mal reinhören, zum Beispiel Temptations, My Girl, ein Song aus dem Dezember 64.
Oh ja, sehr präsent.
Ja.
Ne?
Was ein Attack, ja?
Ja.
Hat natürlich auch viel mit dem Spiel an sich zu tun.
Ja.
Warum haben die Techniker das nicht lauter machen dürfen? Das hat mit der Schnitttiefe der Platte zu tun.
Okay.
Also je länger die Spielzeit ist, desto geringer ist die Lautstärke, weil die Rille tiefer geschnitten werden muss, je lauter es wird. Das ist im Prinzip,
beziehungsweise beim Flankenverfahren, jetzt kommen wir ein bisschen in Nerdquatsch rein, aber dann wird die Rille rechts und links in der Flanke halt tiefer geschnitten. Ne?
Es war in jedem Fall limitiert. Also sie konnten das nicht und Norman Smith, der Techniker, der viel für die Beatles gemixt hat in der Zeit, hat sich erinnert und schreibt, Paul pflegte mich zu kritisieren, weil ich nicht genug Bass auf die Platte brachte. Während der Mixe sagte er immer, Norman, ein bisschen mehr Bass. Und ich sagte, ich kann dir nicht mehr Bass geben, Paul. Du weißt warum. Ich lege ihn hier drauf, aber sobald es oben im Schnittraum landet, schneiden sie ihn raus. Das war, weil sie dachten, dass sonst die Nadel springen würde.
Ja.
Ja? Also auf dem Plattenspieler, dass es da eben zu Sprüngen kommt. Und dann hat Paul Norman einen Spitznamen gegeben, weil... da hat er sich auch dran erinnert. Manchmal sagte ich zu Paul, okay, weißt du was? Ich gebe dir 2 dB mehr Bass. Und von da an nannte er mich 2 dB Smith.
2 dB Smith.
Genau. Also schöne Side-Story einfach. Aber ja, es gab da ein kleines Bassproblem. Und Bass ist ja wichtig. Wir wissen heute, wie die Bässe uns manchmal von der Popmusik um die Ohren knallen. Ja, also dass da Bass vonnöten ist.
Ja, klar. Vor allem beim Spiel auch von Paul McCartney ist ja extrem wichtig für die Musik der Beatles. Eine starke Grundlage im Bassbereich, ja. Aus der engen Songschreibergemeinschaft zwischen John und Paul war, so heißt es, 1965 schon eine gewisse Rivalität geworden. Von Spannungen ist in den Berichten von damals immer wieder die Rede und doch haben die beiden an mehreren Songs des Albums noch eng zusammengearbeitet. Zum Beispiel hier bei Drive My Car, ein Song, den Paul schon im Kopf hatte, aber mit der Textidee so gar nicht zufrieden war, Oke.
Ja, das stimmt. Paul McCartney hatte einen Song im Ohr, da ging es irgendwie um You Can Buy Me Golden Rings oder so gehen. Und er kam irgendwie nicht so richtig weiter und wusste nicht so richtig, wie es weitergeht. Er wollte auch irgendwie das Klischee vermeiden, weil das gab es ja schon öfter auch in anderen Songs. Oder das war sowas, wo man irgendwie sagen konnte, ja, das kannst du mir nicht, kann ich dir nicht bieten, können wir uns nicht leisten, die Golden Rings. Und da kam man nicht so richtig überein, bis, ich glaube, John Lennon und er irgendwie eine Tasse Tee getrunken haben, einmal um den Block gegangen sind. Und dann auf einmal kamen sie auf die Idee, das Ganze auf eine Autogeschichte zu verlegen. Drive My Car. Auf einmal sagte Paul McCartney, sahen wir ein Cabrio, Kalifornien, ein hübsches Mädchen, das einen Fahrer braucht, weil sie ein Star werden möchte vor uns. Das war eine Geschichte und nichts mehr mit Golden Rings.
Ja, genau. Ich glaube, die Diamond Rings kommen, glaube ich, bei euch Can't Buy Me Love vor. Ja, diese Klischees, die kennen wir und die wollten sie halt nicht mehr haben. Aber dann kommt da dieser mysteriöse Text übers Autofahren raus. Du hast erzählt, eine junge Frau will ein Star werden und braucht einen Fahrer. Aber das Ding hat ja auch noch eine zweite Ebene.
Genau, es hat eine zweite Ebene, es ist ein doppelter Boden in dem Text und ich fühle mich da erinnert an What I'd Say von Ray Charles. Der ganze Song ist in der Tat auch wirklich sehr Soul inspiriert, finde ich. Also Otis Redding hätte es singen können oder Ray Charles, finde ich. Paul McCartney singt das ja dann auch so und auch in Soul-Songs hat man ja oft diese zweite Ebene, die rein sexuelle Natur ist. Also es geht dann auch irgendwie schon ums Autofahren, aber es geht um Sex. Es geht irgendwie auch darum, diese Anspielung, sie stellt sich später im Song raus, dass sie gar kein Auto hat, aber den Fahrer hätte sie doch ganz gerne. Also es ist irgendwie, man spielt damit, das ist auch bewusst so gemacht von John Lennon und Paul McCartney, das ist einfach das Spiel, das sie mitgemacht haben. Aber ich glaube wirklich inspiriert auch, nicht nur musikalisch, sondern auch textlich von Songs wie What I'd Say von Ray Charles, wo ja auch immer diese Ebene mitschwingt.
Mhm. Wir sprechen ja über die Version von Rubber Soul, die wir hier in Europa kennengelernt haben. In den USA war Drive My Car nicht der Opener. Es war gar nicht erst auf der US-Ausgabe drauf. Verrückt, denn der Eindruck eines Soul-Albums war in den USA gar nicht gegeben. Die Titelfolge dort ging eher in Richtung Folkrock. Der Titel aber blieb gleich, was nicht nur die Kritiker in den USA irritiert hat. War Drive My Car mit seinem Beep, 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 Yeah, Autosex zu anstößig für das brave Beatles-Image in den USA, Katharina?
Es war nicht Folk genug, okay. Zumindest für den, der es entschieden hat. Der Vertrieb ging damals über Capitol Records in den USA und es wurden zwei Titel ersetzt, nämlich Drive My Car, hast du eben schon gesagt, durch I've Just Seen a Face. Das war ein Titel, der war eigentlich auf Help drauf, wurde aber in der US-Version schon von diesem Album ersetzt, durch Filmmusik, durch orchestrale Filmmusik, ganz strange. Und auf der B-Seite ist der Titel What Goes On gestrichen worden und durch It's Only Love ersetzt worden. Auch ein Titel von Help, der auf der US-Version fehlt. Wer hat das gemacht? Dave Dexter Jr., der Geschäftsführer von Capitol Records, der wollte nämlich aus Rubber Soul ein Folk-Album machen und hat deshalb diese beiden Abtemponummern, die ja jeweils am Anfang von der A- und B-Seite gesetzt worden sind, gestrichen. Wer war dieser Dave Dexter, habe ich gedacht? Was hat der eigentlich für eine Funktion? Der war im Prinzip, habe ich schon gesagt, Geschäftsführer bei Capitol Records. Und jetzt muss man ein bisschen die Hintergründe verstehen. 1955 hat die EMI 97% der Capitol-Aktien gekauft. Das hat ihm natürlich nicht gepasst, weil sie dann über Capitol Records eben ihre Künstler vermarkten wollten. Und dieser Dave Dexter Jr. war dafür verantwortlich, zu gucken, ob die VÖs für den amerikanischen Markt überhaupt was taugen. Das war so seine Aufgabe. Und der hat fast alles abgelehnt, was eben die EMI rausbringen wollte in Amerika. Unter anderem auch die ersten vier Singles der Beatles. In jedem Fall kam er 64, 65 nicht mehr drumherum, dann auch die Alben zu veröffentlichen. Und dann hat er aber gesagt, wenn ich die schon veröffentlichen muss, dann stelle ich die aber nach meinen Vorstellungen um. Und er hat sich was rausgenommen, was ich wirklich sehr, sehr schwierig finde. Er ist an das Master gegangen, und hat nochmal Hall hinzugefügt oder hat auch nochmal das Stereobild verändert.
Oh.
Das fanden George Martin und auch die Beatles überhaupt nicht cool. Die haben das auch als sehr kritisch betrachtet. Oh. Und deswegen gab es die Regelung ab 1980. Da wurden in allen Gebieten, also auch in Amerika, wenn es da eine Neuauflage gab von einem Beatles-Album, wurden die original britischen Verpackungen und Mixe verwendet.
Ah, ja.
Also ab 1980 war das alles sauber, britisch und davor hat Dave Dexter Jr. eingegriffen.
Man muss ihn ein bisschen in Schutz nehmen. Es hat es auch bei anderen Künstlern später noch gegeben, auch bei amerikanischen Künstlern, die in Europa auch eine andere Titelfolge zum Beispiel hatten als auf den US-Alben. Heute ist es mehr oder weniger nutzlos, weil alle eher auf das Gleiche zurückgreifen im Internet. Wo wir gerade beim Soul auf Rubber Soul sind, lasst uns nochmal auf das Plattencover schauen, denn auch gestalterisch setzen die Beatles hier neue Maßstäbe, beziehungsweise lassen sie neue Maßstäbe setzen, Uke.
Ja, das stimmt schon. Die Beatles sind da, das ist ja dieses Foto, viele haben das sicher vor Augen, so leicht von unten fotografiert, die vier Beatles-Köpfe so zusammengesteckt von unten. Leicht verzerrt geht das ja so zur Seite, dieses Rubber Soul-Foto, Cover-Foto, das hat Robert Freeman gemacht, der schon mehrere Beatles-Cover fotografiert hatte. Zum Beispiel bei Beatles for Sale, das ist vor diesen Herbstbäumen, viele haben das sicher vor Augen, die Beatles tragen da so Schals. Oder eben auch bei With the Beatles, das ist das zweite Album der Beatles, wo die ja so im Halbschatten sind. Das ist ja so diese Astrid Kircher-Anmutung, die da aufscheint. Das wollten die Beatles ja so gerne. Also nun Rubber Soul. Und ich finde das interessant, weil in der Tat ist das, glaube ich, zu der Zeit genau das, was angesagt war. Es gibt ein Stones-Album, kennen wir sicher, Order for Hearts. Da gibt es auch zwei Cover, aber ein Cover, da sind die Stones auch so schräg angeschnitten zum Teil, mit den Köpfen drauf zu sehen. Und auch das Album The Birds um die Zeit hatte eine ähnliche Anmutung dabei. Jetzt kommt noch eine schöne Geschichte dazu bei diesem Plattencover. Robert Freeman hat den Beatles das gezeigt, dieses Foto, und sie haben es ausgewählt, er hat es auf eine Plattengröße projiziert mit einem, ich glaube, sowas wie ein Diaprojektor oder so, und dann kippt er aber diese weiße Platte ein bisschen nach hinten und dadurch kriegt das diesen verzogenen Teil sozusagen und die Gesichter werden irgendwie länger, und dann haben die Beatles gesagt, ey, das ist super, das nehmen wir, kannst du das machen? Und er hat gesagt, ja klar, kann ich machen, und deswegen ist das dieses Cover geworden. Es hat ja was leicht Psychedelisches, finde ich.
Ja, das ist ja das Faszinierende. Ich glaube, es muss ein Overhead-Projektor gewesen sein, ne? Wenn sich da was wölben kann. So.
Mag von der sein, Schule kenne ich wie das, sie das von genau, früher. Wie sie das genau gemacht hat, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es ein bisschen wie Kunst eben manchmal durch Zufall entsteht, genau, hat es dann diese Anmutung bekommen. Also sehr schön,
ausgebeult und dann grandios. Katharina.
Harrison sagte auch mal so schön dazu, das würde besonders gut passen, weil es die jugendliche Naivität ablegt und sie als ausgewachsene Kiffer zeigt.
Ja, das stimmt.
Ja, und dann ist ja noch da der Schriftzug, ne? Rubber Soul. Das ist ja eine Typografie, die uns in der ganzen Flower Power Zeit wieder begegnet. Ne? Der Gestalter Charles Fronter gesagt, ich habe mir vorgestellt, ich nehme ein Stück Gummi aus dem Gummibaum, das zapfe ich ab, Rubber, ja, und knete das so lang, bis aber Buchstaben werden, und dann sehen die halt so fluffig aufgeblasen aus. Und das ist eigentlich eine schöne Vorstellung, weil letzten Endes ist ja ganz viel in der Flower Power Zeit mit diesen komischen, zerfließenden, bauchigen Buchstaben gemacht worden. Und es passt natürlich zu dieser komplett verzerrten Ästhetik von dem Beatles-Bild.
Genau, und ich finde auch, die Beatles sind dann, also es ist noch nicht, also sie sind total auf der Höhe der Zeit. Es ist nicht Avantgarde, finde ich, es ist aber total auf der Höhe der Zeit. Mhm. Und es weist, also gerade mit der Schrift weist es schon ein bisschen in die Zukunft, weil du hast recht, in den Jahren darauf kommen ganz viele Alben genauso auf den Markt, mit dieser Anmutung sozusagen, aber die Beatles haben es dann eben auch so auf den Punkt gebracht, das finde ich auch. Und bemerkenswert finde ich ja auch wieder, das ist dann auch das dritte oder vierte Mal, dass die Beatles ja einfach ernst schauen. Also sie machen keine Grimassen oder Faxen oder so etwas, was sie noch bei dem ersten Plattencover bei Please Please Me gemacht haben oder was viele Bands ja auch wie natürlich immer machen sollten, weil sie sympathisch und freundlich wirken sollten. Nein, sie wirken ernst, und Katharina, du hast es ja gesagt, vielleicht auch ein bisschen Tick älter, ein bisschen erwachsener vielleicht. Das kann man alles sehen dabei, finde ich. Insofern passt es sehr gut zu dem Album dazu.
Clara Kugele hat uns an meilensteine@swr.de geschrieben und Rubber Soul vorgeschlagen. Sie schreibt gerade an ihrer Bachelorarbeit über die Beatles und sieht Rubber Soul in einer Reihe mit Revolvers und Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, was die Innovationskraft der Songs angeht. Und da erwähnt sie unter anderem diese Nummer hier, Norwegian Wood, der Song, in dem das erste Mal in der westlichen Popmusik eine indische Sitar auftaucht.
say she wants at me. She's shown me her own. Isn't it good? Norwegian good. She asked me to.
Ich habe neulich so eine Geschichte gehört, dass ich glaube sogar bei uns im Programm ein Buch darüber, was für ein frauenfeindlicher Text die Beatles da abgesondert hätten. Ja, aber das ist, also davon abgesehen, dass man natürlich auch über Literatur spricht, ob einem das jetzt gefällt oder nicht, finde ich es kurios, oder?
Mhm. Ja, manchmal. Das stimmt wohl. Norwegian Wood im Original natürlich mit dem Untertitel This Bird Is Flown. Wow, alleine über diesen Song könnte man wohl eine wissenschaftliche Arbeit schreiben oder einen ganzen Podcast machen. So kurz wie er mit gut 2 Minuten ist, so mächtig ist auf der anderen Seite seine Strahlkraft auf die Entwicklung der Rock, Folk und Weltmusik. Und wenn ich eben gesagt habe, dass die Sita erstmals in einem westlichen Popstück zu hören sei, so bezieht sich das auf das Originalinstrument. Indisch anmutende Klänge mit dem raggaartigen Bordunton, die finden sich schon in Ticket to Ride von den Beatles oder in See My Friends von den Kings. Und ist da nicht in Heartful of Soul von den Yardbirds eine Sita zu hören? Katharina verziert so ein bisschen das Gesicht, soll klingen wie eine Sitar, ist aber ein Gitarrentrick von Jeff Beck. Und um ein Haar wären die Yardbirds den Beatles zuvor gekommen, denn die Version mit Sitar war 1964 schon eingespielt, wurde dann aber verworfen. Und so hatten die Yardbirds tatsächlich als erste eine Sitar eingesetzt, die Aufnahme dann aber nicht veröffentlicht. Inzwischen können wir auch diese Aufnahme hören hier. Irgendwie rennt das Schlagzeug weg.
Voll. Der galoppiert richtig.
Hier ist es eine richtige Sitar. Das Ganze natürlich nur eine Demo-Aufnahme, gut zu hören. Am Ende war es dann eben nicht die Sitar bei den Yardbirds. Der Innovationspreis ging also mal wieder an die Beatles. Es war ein großes Geben und Nehmen in der Musikszene der 60er. Aber bevor wir uns nochmal ausführlich der Sitar widmen, klären wir mal die Entstehung des Songs. Wieder einmal eine Zusammenarbeit von John und Paul, wobei auch wieder einmal die Anteile umstritten sind, Oke.
Ja, die Anteile sind in der Tat umstritten und Paul McCartney konnte nicht ganz lassen und sagen, ja, wir haben das irgendwie zusammengeschrieben. Dabei ist es in der Tat so, dass John Lennon diesen Song geschrieben hat. Er singt ihn ja auch und das ist dann ja auch immer so bei den Beatles, wer ihn geschrieben hat, der singt diesen Song. Textlich beruht er darauf auf wirklich eine Affäre, die John Lennon hatte mit einer jungen Frau. Er hatte offenbar zahlreiche Affären während seiner Ehe mit Cynthia Lennon. Das habe ich jetzt auch nochmal bei meinen Recherchen für die nächste Staffel des Beatles-Podcasts rausbekommen mit alten Freunden und Zeitzeugen, obwohl die wenig Klatsch erzählt haben, aber da war jemand auch selbst sehr erstaunt darüber, dass er das nicht mitbekommen hat. Er war da offenbar sehr diskret, soweit es eben ging. Also, diese junge Frau hatte in der Tat genauso ein Zimmer, wie er es beschrieben hat, nämlich mit vertäfelten Holzwänden dabei. Mhm. Und da hat er dann diese Geschichte drumherum gestrickt. Aber wie bei John ist es ja immer so, er schreibt sehr literarisch, also er nimmt ein Faktum, wir wissen das ja später bei Zeitungsmeldungen oder bei einem Zirkusplakat, er nimmt den Anfang und dann wird es aber literarisch, dann erzählt er etwas drumherum. Und das ist ja auch das Interessante bei diesem Song, finde ich, dass er dieses doppelte Spiel hat. Was ist da eigentlich? Von Anfang an ist es so, I once had a girl, or should I say, she once had me. Was ist da eigentlich los mit den beiden? Was ist das für eine junge Frau? Ja. Was ist das für eine komische Beziehung? Wie begegnen die sich da gerade dabei? Und Paul McCartney hätte gesagt, nein, ich habe bestimmte Teile, habe ich da mitgeschrieben. Und John Lennon hat das eigentlich immer später geleugnet. Aber auch das habe ich bei den Recherchen gemerkt. Manchmal ist es gar nicht so gut, die Beatles selbst zu fragen, weil sie wissen es manchmal nicht mehr so ganz
das
genau.
Das denke ich mir auch bei den Unmassen Songs, die geschrieben haben. Ich habe irgendwie gehört, dass das Ganze in Flammen aufgeht, wäre dann am Ende Pauls Idee gewesen. Wobei, das finde ich wieder total nach John klingt, von seinem Zynismus her so ein bisschen. Aber wie dem auch sei, es ist, du hast es gut erzählt, eine literarische Geschichte, die einen autobiografischen Hintergrund hat, aber deswegen hat es, während das Stück lief, eben erwähnt, irgendwie wird so als frauenfeindlich erklärt, aber liebe Leute, es ist Literatur. Und wer würde denn dem Schriftsteller vorwerfen, ein Frauenfeind zu sein, wenn er einen Frauenfeind beschreibt? Also,
Ich finde es in der Tat, dass das Kuriose ist an diesem Song, finde ich auch, dass eben dieses doppelte Spiel, also strahlt ja auf den männlichen oder Ich-Erzähler oder den Sänger, wenn ihr so wollt, dann wiederum zurück. Was denken wir, was ist das für ein komischer Vogel dabei? Eben. Also, ne, das kann man dann weil, so, oder?
Ja, weil die Frau sagt ihm ja dann, ich muss morgen früh arbeiten gehen, ja, so, und ist dann ja auch weg. Und ja, er wacht irgendwie auf und zündet dann alles an. Also ja.
Er ist eigentlich eher die umstrittene Figur, ja, genau, in dem Ganzen, würde ich sagen.
Aber das finde ich auch. Aber ich finde, es ist in der Tat interessant, was du gesagt hast, Frank. Und zwar ist es so, dass bei den Songs, gerade bei Rubber Soul kann man das, finde ich, sehen, die Beatles, man kann ja oft sonst sagen, Paul hat eher Interesse an musikalischen Entwicklungen oder hat auch vielleicht ein besonderes Talent, Melodien zu finden. Diese schönen Balladen haben wir ja alle im Kopf. Und John ist eher am Text interessiert, an einer interessanten Geschichte. Auch ab Rubber Soul, glaube ich, fängt das an, eben nicht nur ich liebe dich oder sie liebt mich, Geschichten zu erzählen. Aber manchmal drehen die beiden auch und jeder nimmt die Perspektive des anderen ein. So ist es irgendwie, finde ich. Das ist ganz kurios zu sehen. Also überlegt mal, es gibt ja nur noch viele, viele andere Songs auf diesem Album. Wenn wir den Song Girl nehmen zum Beispiel, ein wunderbarer Song. Yeah. Er könnte auch ein Paul McCartney-Song sein, finde ich. Ja. Also das ist ganz kurios, wie die beiden manchmal auch dann die Perspektive des anderen einnehmen. Ich glaube, in dieser gesunden Konkurrenz und auch in diesem Wettbewerb dabei. Aber das ist eben das Tolle, was man eben auf diesem Album erleben kann, finde ich.
Da gebe ich dir vollkommen recht.
Sie öffnen sich auch. Ja. Also sie lassen, sie schauen sich auch um. Also nicht nur, dass sie sich gegenseitig, glaube ich, noch besser wahrnehmen. Also dieser erste Hype, sage ich mal, diese erste Welle ist ja vorbei. Mhm. Ne, Beatlemania und so, sie haben sich etabliert. Ja. Man kann sozusagen als Künstler auch ein bisschen zur Ruhe kommen.
Ja.
Und das ist das, was ich hier spüre, dass sie sich auch im Außen mehr Inspiration suchen und gucken, ne, mit den Birds oder mit Dylan und so. Wir kommen ja noch drauf.
Ja, und von John ist das Zitat überliefert, wenn ihr Rubber Soul nicht kennt, kennt ihr uns nicht. Das lässt ja dann auch sehr tief blicken.
Ach, da kriege ich richtig eine Gänsehaut, ja, wenn du das sagst. Das kannte ich nicht, das Zitat. Ja. Wir können da total ansetzen, auch was ihr gesagt habt gerade. Ich finde, das ist total interessant, weil die Beatles eben wirklich hier auch anfangen, also gerade John Lennon fängt an, über sich selbst zu schreiben. Mhm. Er fängt an, eine andere Perspektive einzunehmen. Und das ist dann wirklich doppelt interessant, finde ich. Und ich glaube, es ist immer so, Paul McCartney möchte gerne aufschließen. Er hat, glaube ich, sehr immer zu John Lennon aufgeschaut und hat immer sich an ihm orientiert. Und John, finde ich, kann musikalisch mit seinen Kompositionen, ist auf demselben Niveau auf diesem Album wie Paul McCartney, dem das ja sehr viel leichter fällt manchmal. Und der natürlich immer wieder diese Einflüsse von außen mit anderen Musikstilen reinbringt und diese große Neugierde. Also die haben so die Grenzen weiter verschoben. Das ist ganz großartig hier, finde ich.
Und da haken wir gerade nochmal ein, Katharina, dass diese Art des Erzählens, die kommt ja auch nicht, wie du so gerne zu sagen pflegst, aus dem luftleeren Raum.
Nein, die hat einen Grund und das sagt John Lennon selbst, die kommt von dem Einfluss von Bob Dylan. Also John Lennon wird ja, Oke hat es eben schon angedeutet, Lennon wird intimer mit seinen Texten. Er wird auch sarkastischer gleichzeitig und auch beobachtender. Also er wird erzählender, ebenso wie auch Dylan. Und er holt sich diesen akustischen Folk-Sound mit rein. Das waren die Beatles ja auch auf Rubber Soul. Sie haben nach neuen Sounds auch gesucht. Das ist ja auch der Grund, warum die Sitar mit auf das Album draufgekommen ist. Und um ganz kurz diese Geschichte mal abzureißen, wann, wie, wo haben sie Dylan kennengelernt? Das war am 28. August 64, also ein gutes Jahr vorher, vor Rubber Soul, in New York, in einem Hotel. Und dort hat wohl auch Dylan die Beatles an Marihuana herangeführt. Mhm. Also sie haben da ihre ersten Erfahrungen gemacht. Und George Harrison hat ja dann auch eine lange Freundschaft mit Dylan gepflegt. Sie haben ja dann ein Konzert vor Bangladesch gemacht, später auch in den End-80ern mit Traveling Wilburys noch zusammengespielt und so weiter. John und Dylan sehe ich eher so sich anschauen. Also sie sind weniger freundschaftlich verbunden, als vielmehr so beobachtend vielleicht gegenseitig. John hat ihn sehr, sehr bewundert und hat auf dem Album Help 1965, am 17. Februar hat er den Song aufgenommen, seinen ersten Dylan-inspirierten Song geschrieben und veröffentlicht. Das war You've Got to Hide Your Love Away. Here I stand, head in hand. Turn my face to the wall. Und da hört man einfach Dylan.
Ja.
Also wenn man jetzt mal schaut ins Dylan-Oeuvre. Dylan hat 64 das Album The Times They Are Changing veröffentlicht und dann haben wir diesen Sound hier. Come gather around people wherever you roam.
Ja.
Auch vom Gesang her einen ähnlichen Ansatz, ähnliche Betonung, ähnliche, dieses Erzählerische.
If your time to you is worth
Und dann geht ja Dylan her im Juli 65 und greift zur E-Gitarre auf dem Newport Folk Festival und veröffentlicht dann im August 65 Highway 61 Revisited, du hast es schon angespielt, mit Like a Rolling Stone. Hier auch schön. Desolation Row ist auch mit drauf, da haben wir diese Folk-Elemente noch. Und aus diesen beiden, da höre ich total Norwegian Wood. Und aus diesen beiden Songs ergibt sich auch vom Sound her irgendwie Norwegian Wood.
Leuchtet ein.
Und Dylan hat es natürlich gemerkt, dass das eine Anspielung ist. Also, dass Norwegian Wood eine Anspielung ist, auf das sich die Fab Four, wie er sie gerne genannt hat, eben sich bei ihm Inspiration geholt hat. Und er hat dann eine Antwort verfasst auf seinem Album Blonde on Blonde von 1966. Im Juni ist es erschienen. Und da hat er im Prinzip eine Antwort auf Norwegian Wood verfasst mit dem Titel Fourth Time Around. When she said don't waste your words, they're just lies. So, haben wir einen Norwegian Wood?
Ja.
Ich hab's mal hinten dran geschnitten. Und? Ist nur ein bisschen schneller. Er ist dann auch gefragt worden, ob es einen möglichen Plagiatsprozess geben könnte von den Beatles. Und da sagte Dylan ganz locker nein, weil die haben sich ja bei mir Inspiration geholt ursprünglich. Also das ist ein Song, in dem Dylan Lennon imitiert, während Lennon Dylan in Norwegian Wood imitiert, könnte man sagen.
Wunderbare Geschichte, unglaublich.
Finde ich auch total, total irre, wenn man das so nacheinander hört. Diese Verbindung ist in der Tat eine Kuriose gewesen, Katharina. Du hast es ja auch gesagt, vor einigen Jahren hat ja noch Dylan auf einem Album einen langen Song über John Lennon verfasst, der hieß Roll on John, und hat nochmal ihn auch sehr gewürdigt und hat seinen ganzen Lebensweg so nachgezeichnet. Also es war schon auch, also es waren glaube ich auch ein bisschen lustig mit denen, die haben ja auch da Spaß gehabt zusammen, aber der hat die schon auch bewundert. Ist schon also voller Respekt, muss man sagen.
Norwegian Wood, gut 2 Minuten die Musikgeschichte geschrieben haben. Die Produktion dieser 2 Minuten hat allerdings mehrere Phasen durchlaufen, bis die Nummer diese Magie hatte. Katharina, wie genau ist die Sitar zum Beispiel da reingekommen?
Ja, durch George Harrison. Der hatte die Sitar entdeckt bei den Dreharbeiten zum Film Help und hat sich dann damit beschäftigt mit dem Instrument. Ich habe es schon angedeutet, die waren ja auf der Suche nach neuen Klängen, neuen Klangfarben. Und George war da ziemlich open-minded, möchte ich sagen, und hat sich dann auch mit David Crosby getroffen und den Birds und so und haben sich da ausgetauscht, auch über Ravi Shankar. In dem Zusammenhang hat er auch das erste Mal von Ravi Shankar gehört.
Große Sitar-Künstler aus Indien, der dann letzten Endes sein Lehrer wurde.
Genau, aber zu diesem Zeitpunkt hatte er noch keinen Unterricht bei Ravi Shankar, muss man dazu sagen. Das war erst später. Und er hat sich eine Sitar gekauft im Indian Craft Shop in London. Einfach die von der Stange und hat damit rumprobiert. Und das ist ein sehr sensibles Instrument. Und das ist auch nicht automatisch in unserem westlichen Tonsystem verankert, sondern die haben sogenannte Ragas. Und diese Bünde, die man sieht auf der Sitar, die kann man selbst setzen. Also die kann man verschieben. Die sind nur mit Fäden hinten angebracht. Und bei der Sitar dreht man praktisch das Gitarrenblatt rum einmal um, sodass man nur mit der Kante, das ist auch dieser scharfe Sound, den es dann gibt, dass man praktisch mit einem Metallplektrum diese Metallseite streicht. Das ist die Idee. Und dann gibt es noch ganz viele Saiten, die mitschwingen und sehr komplex aufgebaut. Und er muss sich richtig damit auseinandergesetzt haben, welche Töne oder wo er die Bünde hinsetzen muss, damit er die Töne spielen kann.
Also für westliche Ohren.
Für westliche Ohren. Also dass das übereinander passt. Und ich habe das mal versucht, ein bisschen zu isolieren. Das Zusammenspiel mit der Gitarre ist ganz wichtig. Gitarre und Sitar sind praktisch fast eins, was die Melodieausgestaltung betrifft. Da ist noch der Bordun, da haben wir noch einen Schlag. So, da ist die Sitar noch so eine Art Bordun und jetzt kommt. Und die Gitarre spielt das mit.
Ja.
So ist es gedacht.
Okay.
Und Ich finde, das hat George Harrison sehr, sehr gut gemacht an dieser Stelle und auch sehr, sehr gut hingehört. Es war gar nicht so leicht, dieses Zitat überhaupt aufzunehmen. Es gab auch zwei Anläufe. Zum einen war das einer der ersten Songs, den sie aufgenommen haben, am 12. Oktober noch abends, also als der erste Studiotag war, alles noch ganz frisch. Und dann sind sie aber hergegangen am 21. Oktober und haben das nochmal neu gemacht. Und das hatte auch einen Grund, weil die Zitat, das war sehr mühsam, die aufzunehmen. Die war gleichzeitig laut und leise in der Frequenzentwicklung. Und da musste ziemlich getüftelt werden, dass man da eben einen guten Klang rausbekommen hat. George Martin hatte zum Glück 1959 schon mal eine Zita aufgenommen. Ach. Deswegen wusste der so ein bisschen, wie es funktionieren könnte. Und zwar zusammen mit Peter Sellar, der hat nämlich den Song Wouldn't It Be Lovely aus My Fair Lady aufgenommen. Da hört man hier hinten eine Zita. Ganz hinten dran.
Ach ja,
schon weg. Da ist sie schon weg.
Ja.
Aber also man musste sich auch im Studio, glaube ich, mit so Instrumenten erstmal anfreunden und das ein bisschen ausprobieren und testen, wie man die am besten auf Band bringt.
Da legt sich so ein bisschen dieser Goldstaub drauf, finde ich, den wir eben bei Revolver und spätestens bei Sgt. Pepper in Perfektion ja haben. Ja. Also irgendeine Drehung ist immer drin, irgendwas Unkonventionelles, und das macht diesen Song ja dann auch wirklich so gut, finde ich. Mhm. Das ist ja die Qualität, die dazukommt. Also diese Neugierde, aber auch das Können, das hinzukriegen. Also ganz toll.
Im weitesten Sinne mag Norwegian Wood ein Liebessong gewesen sein oder eben ein Anti-Liebeslied. Das war ja so der Beatles-Stempel in den ersten Jahren der Beatlemania. Wir hatten schon davon, She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah eben. Aber nun, auf Rubber Soul traten plötzlich andere Themen in den Vordergrund. Die Selbstsuche zum Beispiel, vielleicht schon angedeutet in Songs wie Help. Jetzt aber geht's ans Eingemachte, zum Beispiel in Nowhere Man.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land.
Das ist auch so unfassbar, diese Stelle, dieses Klingeln, das ist so Signature. Als ich als Kind den Nowhere Man kennenlernte, da war es dieser kauzige Universalgelehrte mit dem Clownsgesicht aus dem Beatles-Animationsfilm Yellow Submarine, Jeremy Hillary Boop. Unbestritten lebte der auch in seiner ganz eigenen Welt im Nirgendwo. Ein Gefühl, das John Lennon ereilt haben soll, bevor er die Idee zum Song hatte. Was mache ich hier? Nichts im Nirgendwo. Okay.
Ja, John Lennon hatte dieses Gefühl offenbar. Die brauchten noch einen Song. Es ging sozusagen, also während der Produktionszeit von Rubber Soul fehlte etwas, und er saß, so ist dann seine eigene Erinnerung und auch die von Paul McCartney daran, zu Hause, und ihm wollte nicht so richtiges einfallen, bis er dann, also eine lange Nacht quasi, er und die Gitarre zusammen, und bis er dann auf einmal seine eigene, offenbar in dem Moment so empfundene Situation beschrieben hat. Ich bin ein Nowhere Man. Ich gehe ins Nirgendwo. Ich habe nichts. Ich habe keine Haltung, keine Einstellung zu irgendetwas. Er ließ einfach so ein bisschen textlich laufen und hatte dann eine Melodie auch dazu. Und so fand ihn der nächsten Morgen Paul McCartney auch irgendwie übernächtig. Der war auf dem Sofa eingeschlafen und der Song war aber da. Und ich finde das so interessant, weil dieser Song hat eben in der Tat sowas, er reflektiert ja seine eigene Situation. Aber es hat natürlich immer auch etwas, wie ich das schon vorher sagte oder ihr das auch schon gesagt hatte, was Literarisches. Das ist ja das Universelle dann auch an diesem Song. Man kann das auch anwenden, man kann dann auch etwas anderes sehen. Es gibt solche Menschen, die so und so sind, die das und das nicht haben oder denen das und das fehlt, denen Orientierung fehlt, vielleicht Haltung, vielleicht ein Gefühl von Leere oder so etwas in der Art. Eigentlich ist das ja eher, das meinte ich vorhin ja schon mal, eigentlich eher ein Song, den Paul McCartney schreiben würde. Also sowas wie Fool on the Hill oder Lovely Rita oder so. Da gibt es einen Menschen oder eine Frau oder einen Mann, der hat das und das, der ist da und da und der macht das und das, sowas. Und das ist ein bisschen sowas davor ist, das in diesem Song zu spüren. Und der ist nun von John Lennon, hat aber was literarisch-philosophisches geradezu, finde ich.
Mhm.
Und dann musikalisch, finde ich, man merkt das ja gerade am Anfang dieses Songs, da fallen dann Schlagzeug, Gitarre und Bass so in diesen Song rein, die stolpern da fast rein. Ganz großartig. Dabei ist der Song eigentlich aufwendig, finde ich, recht konventionell gebaut und klingt eher nach den früheren Beatles sozusagen. Deswegen ist er vielleicht auch ein bisschen das, was John Lennon abgelegt hat danach. Aber ich fand es interessant, wie hier auch, und das ist dann auch die Stärke von Rubber Soul, finde ich, ganz ausgespielt, bei allen Tricks und allem Spaß, wo andere Instrumente dazukommen, die spielen einfach toll zusammen, ne? Die haben tolle Ideen zusammen, das Schlagzeug kommt gut rein, der Bass ist ganz aufregend, finde ich hier, und auch die Gitarre, also wirklich ein richtig toller Song ist das, aber er hat eben dieses Universelle, diese philosophische Tiefe und die persönliche Erzählung von John, also ganz kurios.
Okay, ich bin da total bei dir, vor allem auch, wenn man sich John Lennons Ausflüge ins Literarische mal anschaut auch, ne? Also er hat ja hier, also du hast von einem literarischen Text, absolut, das ist ein literarischer Text, und er hat ja auch, also es ist auch ein Nonsens-Text, und das passt ja auch zu ihm, weil er hat ja 2 Nonsens-Bücher gerade auch veröffentlicht. Also
beim Zahnarsch.
64.
Habe ich als Kind immer gerne gelesen, die Geschichte beim Zahnarsch. Auf Deutsch übersetzt natürlich nicht halb so witzig wie im Englischen.
Also 64 das Buch In His Own Right und dann 65, gerade da im Sommer, kurz vor Rubber Soul, kam ja auch A Spaniard in the Works raus. Also da verfasst er ja auch tatsächlich Nonsens-Texte und ich meine auch Grafiken.
Keine Fliegen mehr auf Frank ist eine richtig eklige Geschichte. Ja. Habe ich als Kind nicht so gemocht.
Ich erzähle mal kurz, plaudere mal kurz aus dem Nähkästchen als Vorschau auch auf die nächste Staffel des Beatles-Podcasts. So hat er, glaube ich, auch, so war er in Interviews auch, so hat er auch Briefe geschrieben. Ich habe also Briefe gesehen, die er an seine Freunde geschrieben hat, wo ständig Wortwitze drin waren, Cartoons, Kritzeleien, Ergänzungen, Sprechblasen oder so etwas in der Art. So hat der hat sich schnell, glaube ich, gelangweilt und dann hat er eben das so aufgemotzt und er hat auch Leute sehr gerne unterhalten. Und das zeigt man, also dieser Witz, der kommt ja auch dann durch. Der hat sich aber auch schon, ein schwarzhumoriger Witz, aber auch bei Norwegian Wood ja schon gezeigt. Also das ist schon John Lennon, der ganz wieder bei sich ist, glaube ich, dem es auch irgendwie besser ergangen ist als bei Help in der Zeit. Aber ich glaube auch, was am Anfang schon mal angeklungen ist, ich glaube, diese Zeit im Studio, das war auch so ein Freiraum für die. Also so ein Spielplatz, wo die Zeit und sich gegenseitig hatten und Sachen ausprobiert hatten. Das andere war nämlich doch echt, also ein Beatle zu sein zu der Zeit war ein recht stressiges Geschäft.
Ja, das ist wohl so, ja. Katharina, die Musik schafft es eben auch ganz genau wie der Text, diesen Noberman, dieser Mensch, der irgendwie da im Leeren sitzt und nicht weiß, wer er ist, in Töne zu verwandeln. Wie machen die Beatles das?
Ich finde das ein ganz herausragendes Beatles-Stück, das möchte ich hier mal sagen. Und das hat mich auch ganz persönlich sehr geprägt im Musikmachen und im Musikkomponieren, weil ich gedacht habe, okay, krass, das ist so schön, einfach und so wirkungsvoll. Mhm. Und es muss nicht immer hochkomplex sein. Und das ist genau das, was John Lennon auch hier schafft, auch mit diesem Melodiechen. Als ich deine Frage hier im Skript gelesen habe, Frank, habe ich gedacht, okay, was ist dieser Song für mich? Ja. Und für mich fühlte der sich immer an wie ein Kinderlied.
Ja.
Wie ein kleiner Vers, ein kleiner Reim, den man
gestern
so vor
Abend
sich
war
hin
beim
trällert.
Essen bei Katharina und am Abendbrottisch hat sie dann plötzlich gesagt, morgen kommt der Weihnachtsmann.
Da kam der Geistesblitz. Ich versuch's mal kurz zu illustrieren. Wir haben natürlich Nowhere Man klingt praktisch so. Viertaktphrase, würde ich mal sagen. Jetzt gibt's viele Kinderlieder mit Viertaktphrasen und auch mit Tonwiederholungen. Zum Beispiel Old MacDonald Had a Farm. Auch Viertaktphrase, Tonwiederholung, super. Wir haben sogar am Anfang diesen Quartsprung, den eben John nach oben macht. John macht. Und bei Old MacDonald ist es einfach.
Ja.
Nach unten. Dann, du hast es eben schon angedeutet, morgen kommt der Weihnachtsmann, ist mir dann auch noch eingefallen, weil auch Viertaktphrase und Tonwiederholung klingt dann so. Und wenn ich dann Nowhere Man spiele, dann. Also es gibt schon, was möchte ich sagen, es gibt schon gewisse Ähnlichkeiten.
Aber es ist sophisticated.
Es ist sophisticated und es hat dann auch mit Akkordwechseln zu tun, weil Frank, das hast du auch gestern Abend so schön zu mir gesagt, dieser letzte wenn es dann so runtergeht nach der, ich möchte sagen, fast 8-Takt-Phrase, ja, also wenn dann die Phrase komplett zu Ende geht, bei Nobody geht's ja dann runter. Diesen zweiten Teil dieser 8-Takt-Phrase, am Anfang ist es noch sehr hm, 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 hm. Und das setzt er hier dann anders um. Er baut einen Akkord ein, der nicht Tonart typisch ist. Also wir sind hier in E-Dur unterwegs und dann setzt er diesen zweiten Teil an mit einem A-Dur und macht dann aber ein A-Moll und geht dann wieder auf E-Dur und löst es auf.
Ja.
Und da kriegt es durch diesen A-Moll, der eigentlich Tonart fremd ist an dieser Stelle, kriegt es so eine gewisse Spannung und man fragt sich, okay, wo geht er denn jetzt hin? Ja. Wo will er denn jetzt was auflösen? Und wenn man es jetzt rein musiktheoretisch komponiert hätte, hätte man hier kein A-Moll reingeschrieben. Mhm. Dann hätte man da einen anderen Akkord gefunden. Mhm. Aber nein, John Lennon spielt hier A-Moll.
Ich finde das total faszinierend, wie du das, weil das ist in der Tat, wenn man dann das Vokabular und auch das Wissen nicht hat, man irgendwas irritiert ja an diesem Song trotzdem. Und gleichzeitig, ich habe da auch aus eigener Anschauung, dieser Song wirkt auch auf Kinder sofort. Das ist einer der Songs der Beatles, der sofort, also viele Songs wirken ja auf Kinder, auf gerade kleinere Kinder. Ich habe da einen Langzeitversuch laufen zu Hause. Das funktioniert und dieser Song funktioniert super für Kinder. Der ist sofort zugänglich dabei. Die wissen natürlich nicht genau, worum es geht. Es spielt auch gar keine Rolle. Das ist, und das finde ich in der Tat, ich werfe es nochmal rein, meine schöne Grundthese für diese Folge, Meilensteine. Kinderlied hat ja später eigentlich eher Paul McCartney aufgenommen oder so damit rumgespielt oder die nachgebaut sozusagen. Und das ist interessant, finde ich, dabei, dass das eben hier auch so funktioniert. Aber es ist in der Tat so, es bleibt ja trotzdem nicht ein pessimistischer Eindruck, ein negativer, melancholischer Eindruck, ein bisschen schon, aber es wird ja auch aufgelöst am Ende.
Das ist es, das ist der Punkt. Also es ist schon irgendwie melancholisch, aber irgendwie auch tröstend. Also der hat so eine, wie, was ich gesagt habe, so eine gewisse Magie, der Song. Ne? Für mich ganz persönlich ist In My Life das bedeutendste Lied auf Rubber Soul. Wieder singt John Lennon über sich selbst, aber er beschreibt nicht eine Situation, in der er sich befindet, sondern reflektiert über sein Leben. Nicht vergessen, John Lennon war 1965 gerade mal 24 bzw. 25 Jahre alt. Und hier kommt In My Life. There are places I remember all my life. Though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. In My Life. Was für ein anrührender Song über Dinge, Momente und Menschen, die man nicht vergisst. Die man aber für immer in sich trägt. Ein Song über die Kraft der Verbundenheit. Und unstrittig ist, dass der Text von John zurückgeht auf ein wesentlich älteres, von ihm verfasstes Gedicht über seine Kindheit und Jugend. Und das bringt uns ja auch zurück zu den Anfängen der Beatles-Ocke.
Ja, das stimmt, aber ich will einmal vorweg sagen, bevor ich darauf genau eingehe, dass das ja irre ist, ne? Der ist 25 und schreibt so einen Text. Das ist ja eigentlich ein Text, der für einen wesentlich älteren Menschen als Rückschau genauso passen würde. Das macht diesen Song ja auch so tief. Ja, John Lennon hatte sich einen Song überlegt. Er wollte eben, hatte also einen Text geschrieben, und sowas wie so ein Bilanztext geschrieben oder skizziert, sagen wir mal eher. Mhm. Und zwar auf einer Busfahrt von der Manlove Avenue, wo er bei seiner Tante Mimi wohnte, in die Stadt. Und das ist, ich habe das neulich erst gerade gemacht als Busfahrt.
Das heißt, da war er noch wesentlich
jünger.
In Liverpool.
Ganz
genau. Wir sind in Liverpool bei Tante Mimi. Das heißt, er ist noch bei seiner Pflegemutter oder seiner Tante. Ja. Das heißt, wir sind noch in der Frühphase, wirklich in der Frühphase.
Ganz genau. Die Beatles haben da in den ersten Jahren auch noch zu Hause gewohnt, aber hat ja auch hat er ja einfach seine Kindheit verbracht von seinem vierten, fünften Lebensjahr an, bis er ausgezogen ist später. Und diese Strecke ist relativ lang, die zieht sich ganz schön, weil Liverpool ist ganz lang gezogen und es war ja ein Vorort, in dem John und auch Paul gewohnt haben bei ihren Eltern oder eben bei Tante Mimi. Und da hat er eben bestimmte Stationen was zählt hier für mich? Welcher Sache begegne ich hier? Hat das aber später verworfen und lustigerweise hat Paul McCartney ja später Penny Lane gemacht und hat genau das gemacht, aber das war am Rande. Er hat also ein bisschen geguckt, was lasse ich denn zurück? Was ist mein Weg bisher gewesen? Und man denkt ja, was hat er denn für Verluste erlebt? Natürlich ist das Leben von John Lennon von Verlusten geprägt. Seine Mutter ist bei einem Autounfall gestorben. Hat er sich gerade wie ihr angenähert. Und sein Jugendfreund Stuart Sutcliffe ist ja auch tragischerweise sehr jung verstorben in Hamburg, zu dem er ja aufgesehen hat, der ihm als Künstler eben auch sehr viel bedeutet hat, der ihm also diese Art von, ja, wie soll ich sagen, Lebenseinstellung auch vermittelt hat. Und das sind eben auch Dinge, die in diesem Song vorkommen oder zumindest angespielt werden. Und ich finde, der kriegt eine unglaubliche Tiefe dadurch. Das muss ich echt sagen. Und eine Reife, musikalisch und textlich, passt das so wunderbar zusammen. Der Song hat eben diese Tiefe, weil ein John Lennon, ein ernster John Lennon, zurückschaut, was sein Leben geprägt hat, was er mitnimmt, was er auch zurücklässt. Ganz groß.
Aber diese Geschichte, die kann man eigentlich gar nicht oft genug erzählen, wenn wir jetzt schon bei Johns Jugend sind. Also die Geschichte, dass seine Mutter quasi kurz nachdem sie sich wieder angenähert haben, vom Auto eines betrunkenen Polizisten, glaube ich war es, erfasst wird und stirbt und er ja bei seiner Tante aufgewachsen ist, weil seine Eltern sozusagen um ihn gestritten haben, ob er bei Vater oder Mutter bleibt und die Tante dann irgendwann gesagt hat, da war er 5 und hat das mit angesehen, du kommst jetzt zu uns. Was das natürlich mit einer Kinderseele veranstaltet, das weiß man heute noch viel besser als damals, diese Bindungsabrissgeschichten. Und bei Paul war es ja ganz ähnlich. Seine Mutter ist ja auch ganz früh gestorben. Und die haben sich auch aneinander festgehalten, denke ich mir. Also ich glaube, man kann dieses symbiotische Verhältnis zwischen den beiden nicht verstehen, ohne diese tragische Geschichte im Hintergrund, die sie miteinander verbunden hat einfach. Ich glaube, da ist was dran.
Auf jeden Fall, da bin ich fest von überzeugt. Das konnte man auch immer wieder erleben, wenn ich mit den Menschen gesprochen habe, die mit ihnen zu tun hatten, mit ihren Freunden und Weggefährten. Das waren dann auch die Orte, wo sie sozusagen zusammen in der Musik vielleicht nicht drüber reden mussten, aber das irgendwie auch, ja, wie soll ich sagen, sich verbunden fühlten oder sich trösten konnten in gewisser Weise. Das ist ganz, ganz wichtig. Also ich war beispielsweise auch natürlich bei Paul McCartney zu Hause in der Fortheland Road und der Vater von, also Jim McCartney, der Vater von Paul McCartney hatte ja ein Musikzimmer eingerichtet, nachdem seine Frau verstorben war, weil er gesagt hat, wir brauchen hier Leben im Haus und hat Instrumente gekauft. Und dort durften die Quarrymen und nachher die Beatles, die Silver Beatles, die durften dort proben. Das war bei Tante Mimi nicht so angesagt. Aber das ist in der Tat etwas, wo man sich wirklich festgehalten hat aneinander und auch an der Musik. Also ganz, ganz irre. Ich hatte in der ersten Staffel, ich erzähle es nochmal kurz, ja auch natürlich vom Tod von Stuart Sutcliffe gesprochen und habe ja auch länger, als sie noch lebte, mit Astrid Kircher gesprochen und die wirklich immer noch auch selbst eigentlich um diesen Verlust trauerte, muss man sagen. Als ich sie gesprochen hatte, war sie immer noch wirklich, fühlte sie sich eng Stuart Sutcliffe verbunden, auch den Beatles. Und ich habe sie gefragt, haben die denn mal mit dir über den verstorbenen Stuart gesprochen? Und sie hat gesagt, das konnte John nur, wenn er sehr betrunken war. Er konnte das eigentlich, diesen Schmerz, diese Verlusterfahrung, die er ja auch gemacht hatte, damit konnte er eigentlich nicht zurechtkommen. Insofern erstaunlich, dass dieser Song entstanden ist. Aber manchmal ist ja auch Literatur oder Musik, drückt ja etwas aus, was sonst nicht geht vielleicht.
So ist es, ja, so ist es. Und da fühle ich mich auch persönlich sehr verbunden mit den beiden bei diesem Song. Katharina, einen besonderen Einfluss auf die Entwicklung der Rockmusik hat ja das eben schon erwähnte Klaviersolo. Das klingt wie ein Cembalo und das auch mehr nach Barock als nach Rock. Wie ist es dazu gekommen?
Das gibt es dank George Martin. Der hat das eingespielt und der hatte auch den Auftrag, es einzuspielen. Es gab diesen Mittelteil und man hätte natürlich ein Gitarren-Solo darauf spielen können. Das wäre möglich gewesen. Das wollte man aber nicht. Ich habe es mal rausgeschnitten. So klingt's. Recht schnell. Und für George Martin eigentlich auch zu schnell. Er hat hier die sogenannte Wind-Up-Piano-Technik entwickelt oder herangezogen und hat sich beholfen. Er hat erst versucht, das Ganze auf einer Hammond-Orgel zu spielen. Das hat auch nicht so ganz so gut funktioniert. Und dann ist er aufs Klavier umgeschwenkt und hat das Band, zu dem er gespielt hat, in halber Geschwindigkeit abgespielt und hat auch eine Oktav tiefer gespielt, als das Solo jetzt dann erklingt. Und dann hat er das Ganze wieder in Originaltempo, also doppelt so schnell abgespielt. Und dann ist das Ganze auch wieder eine Oktav höher geworden. Und so hat er eben das, diesen Effekt erzeugt. Und dadurch klingt es auch weniger nach Klavier, weil es schneller ist und auch höher. Dadurch, dass das Band eben die Geschwindigkeit deutlich schneller wurde, doppelt so schnell. Deswegen haben wir auch eher diesen Eindruck eines Cembalos. Aber ich kann mir gut vorstellen, halbes Tempo beim Einspielen.
Das hat auch geschickt, ne? Wie fast alle bisher von uns erwähnten Songs von Rubber Soul findet sich auch In My Life auf allen möglichen besten Listen der besten Songs aller Zeiten. Und die Nummer war auch bei den Beatles selbst sehr beliebt. Neben Paul und John hat auch George erzählt, dass es zu seinen Lieblingsliedern gehört. Wir befassen uns ja nur in Ausnahmefällen mit Coverversionen, aber hier muss es mal sein. In My Life wurde vom sterbenskranken Johnny Cash auf dem Meilenstein American Four, The Man Comes Around, gecovert und auch von Sean Connery auf George Martins In My Life Album. Cash und Und Connery, beides Männer im späten Lebensabschnitt, die Lennons junge Worte so interpretieren, dass sich einem die Haare aufstellt und man sprachlos wird vor Rührung. Zwei Hörbeispiele.
There are places I'll remember all my life. Though some have changed. Some forever, not for better. Some have gone. And some remain.
All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all.
Was für zwei grandiose Versionen von In My Life. Es zeichnet Rubber Soul aus, dass tatsächlich alle vier Beatles als Songwriter genannt sind. Klar, bei den meisten Songs steht die Marke Lennon McCartney dahinter, aber es finden sich auch zwei George Harrison-Nummern auf dem Album und man höre und staune mit dem Opener der B-Seite What Goes On. Ein Titel, den Ringo nicht nur singt, sondern bei dem er neben Lennon McCartney auch als Autor genannt wird. Das sollte später nur noch bei Octopus's Garden und bei Don't Pass Me By der Fall sein. Ich würde jetzt gerne mit euch noch über eines der schönsten George Harrison-Stücke sprechen. Hier kommt If I Needed Someone. If I Needed Someone, geschrieben von George Harrison, inspiriert von den Birds, die wiederum von den Beatles und vor allem von Georges zwölfseitiger Rickenbacker-Gitarre inspiriert waren. Und da sind dann noch die Hollies, die mit der Single-Version des Stücks Erfolg hatten, ausgerechnet zur selben Zeit, als Rubber Soul auf den Markt gekommen ist. Wow, was ein Durcheinander. Bring bitte Ordnung in meine wirren Ausführungen, Katharina.
Dann fange ich mal von vorne an.
Ja.
Also, George Harrison hat diesen Song für Patti Boyd geschrieben. Die waren zusammen in der Zeit.
Nicht der letzte Song in der Geschichte der Popmusik, der für sie geschrieben wurde.
So ist es. Ja. Sie hat so einige Songs bekommen. Der Song basiert in jedem Fall auf einem Riff, und du hast sie schon angesprochen, von den Birds, von dem Birds-Song The Bells of Rhymney.
Ja.
Gleich klar.
Ja.
Der Song ist im Juni 65 erschienen von den Birds. Und im Sommer, im August 65, da haben die Birds und die Beatles Freundschaft geschlossen, kann man sagen. Ja. Da haben sie sich kennengelernt, und zwar vor allem John und George, weil die haben Konzerte in London besucht von den Birds. Und die Birds hatten ja gerade einen riesen Hit mit einem Dylan-Song, mit Mr. Tambourine Man.
Hey.
Also auch schön, dass die beiden da einfach auf Birds-Konzerte gegangen sind. Und Harrison hat auch mal so schön gesagt, die Birds sind die amerikanischen Beatles. Also man hat sich da schon auch verstanden. Jetzt die Frage, wie kommen die Hollies da ins Spiel? Ja, sie haben ihre Single If I Needed Someone am selben Tag veröffentlicht wie Rubber Soul. Und das hat folgenden Grund. Sie haben ein Demo bekommen von George Martin, also natürlich nicht unabgesprochen mit den Beatles und mit George Harrison. George Martin hat dem Produzent der Hollies, Ron Richards, ein Demo zugesteckt und hat gesagt, hier wäre das nicht vielleicht was. Und die Hollies haben sich dann überlegt, ist das eigentlich so klug, ein Beatles-Song dann zu spielen? Also sie haben ja sowieso mehr, sie waren ja mehr Interpreten als Songwriter, das kann man ja dann nicht. Und dann gab es noch die Rivalität Liverpooler und Manchester. So, also das war wirklich eine große Frage für die Hollies, ob sie diesen Song machen sollen. Und dann haben sie es gemacht und haben am 17. November ihre Version von If I Needed Someone aufgenommen. If I needed someone to love, you're the one that Yo. I'd ja. Be thinking
of. If I needed someone. Seltsam produziert, oder? So ein ganz schmales Frequenzband.
In jedem Fall am selben Tag erschien dann wie das Beatles-Album Rubber Soul am 3. Dezember. Aber sie kannten natürlich die Beatles-Version. Die war nämlich vorher aufgezeichnet. Es gab erst die Beatles-Version und dann die Version der Hollies. Ich finde es auch interessant von der Plattenfirma, weil die Hollies waren auch bei Parlophone. Ja. Also das ist praktisch ein und dieselbe Plattenfirma, die am selben Tag, muss man sagen, denselben Song von zwei unterschiedlichen Künstlern rausbringt. Also das muss man auch erstmal machen.
Ja.
Das Kuriose ist ja, dass da George Harrison damit ja quasi trotzdem einen Hit hatte als Autor. Das hatte er vorher, diese Ehren hatte er noch nicht erreicht.
Okay, in der Vorbesprechung hast du gesagt, wie seltsam du den Text für ein Liebeslied findest. Es geht, so kann angenommen werden, wie gesagt, um Patty Boyd. Aber wer hört denn gerne Zeilen wie, wenn ich jemanden zum Lieben bräuchte, wärest du diejenige, an die ich denken würde, wenn ich jemanden zum Lieben bräuchte, wenn ich mehr Zeit hätte, dann wäre ich wohl bei dir.
Ja, ich finde, es geht noch eindeutiger, oder? Finde ich. Also es ist schon irgendwie... finde ich schon so ein bisschen... Also der Song ist ja originell. Und auch wenn man das musikalisch hört, ist das total originell. Aber trotzdem denkt man, also diese Zeilen... Ja, also falls, dann würde ich Bescheid sagen. Ja, so.
Das klingt ist ja so ein bisschen genervt auch, muss ich sagen. Wenn man so einfach so liest, dann klingt es ein bisschen genervt.
Also das ist schon... Ich glaube, dass es sonst eine große Liebe war zwischen den beiden, Patty Boyd und George Harrison. Aber das ist zumindest auch sehr glückliche Phase gegeben hat bei allen Schwierigkeiten. Aber trotzdem finde ich, ist das eine ganz schräge Geschichte, muss ich sagen. If I needed someone. Also dann bleibt doch jemand lieber, doch vielleicht lieber alleine, wenn das noch nicht so eindeutig ist.
Vielleicht ist es aber auch der skurrile Humor von George Harrison gewesen, der hier so ein bisschen durchscheint, oder? Seine sehr britisch spezielle Art, Dinge zu sagen. Das war ja auch bei ihm immer so ein bisschen, er galt ja immer als der stille Beatle, aber wenn er was rausgehauen hatte, dann war das sehr pointiert.
Ja, guter, trockener, britischer Humor, würde ich auch sagen. Das kann sehr gut sein. Ich glaube, man darf nicht vergessen, George Harrison hat ja später, also ist ja zu Höhenflügen gekommen, was seine Autorenschaft angeht. Aber ich glaube, er ist einfach noch nicht ganz so weit. Es ist textlich ist es ein guter Song. Musikalisch ist das einfach das Großartige an diesem Song, finde ich. Textlich geht da noch ein bisschen was mehr, aber es bleibt ja auch hängen. Wir reden jetzt ja auch schon die ganze Zeit drüber, weil es irgendwie einhakt. Also ganz simpel ist es eben nicht. Ne? Genau. Das kann man nicht sagen.
Die Meilensteine sind eine Produktion von SWR1.
So, und jetzt sind wir schon beim Vermächtnis. Dabei haben wir noch nicht mal über Michelle gesprochen, dem Song, bei dem sich die Beatles an französischen Chansons orientieren, oder die Merkwürdigkeit, auf die mich Oke im Vorfeld aufmerksam gemacht hat, dass nämlich Paul McCartney auf der A-Seite behauptet, nicht gesehen zu werden, You Won't See Me, und auf der B-Seite singt, dass er durch sie durchsieht, I'm Looking Through You. Beides zusammen wären keine guten Voraussetzungen für eine Beziehung, aber wer weiß schon, ob es einen tieferen Sinn ergibt. Was ist das Vermächtnis dieses Meilensteins auf den Punkt gebracht? Der Gast zuerst, Oke.
Das Vermächtnis dieses Albums ist, dieses Meilensteins ist, dass es die Beatles eben in eine neue Umlaufbahn schießt, finde ich. Das ist das Vermächtnis, musikalisch, textlich gesehen, als Band insgesamt, das Studio als der Ort, wo die Beatles so funktionieren, und nicht mehr die Bühne, das verschiebt sich ja durchaus. Das kann man hier in Meisterschaft erleben, finde ich.
Katharina?
Es ist das Beatles-Soul-Album. Punkt.
Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank an euch zwei, und wir alle freuen uns auch schon auf die neuen Folgen von Becoming the Beatles. Ich bin sehr gespannt. Macht's gut.
Danke, tschüss.
Danke.